Willkommen zum Podcast Flexible Gespräche, der Podcast mit Christina Sergeeva.
Also Judith, schön dich kennenzulernen und war auch schön deine Instagram-Seite zu entdecken und ein bisschen zu beobachten, was du so machst. Wir werden natürlich dich überall markieren und alle können deine Seite auch sehen und dir hoffentlich folgen. Aber erzähl, wer du bist, was du machst, also vielleicht erstmal kurz, wo man dich vielleicht persönlich kennenlernen darf. Vielleicht gibt es demnächst irgendwelche Events, wo du dabei bist oder welche du vielleicht selber organisierst sogar. Oder vielleicht kann man mit dir irgendwo trainieren. Ja, also erzähl ein bisschen über dich und dann gehen wir weiter.
Sehr gerne. Danke erstmal. Ich freue mich sehr über die Einladung, weil ich super gerne über das Nervensystem und Bewegung spreche. Und das ist auch schon das, was ich tue. Ich heiße Judith. Ich bin nervensystemfreundliche Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin. Das bedeutet, dass ich zum einen das Nervensystem aktiv mit einbeziehe in meinen Begleitungen und Kursen. Also das einfach auch auf dem Zettel habe, dass ein Nervensystem existiert und auch die Bewegung beeinflusst und auch eben andersrum. Und es bedeutet gleichzeitig auch, dass ich mein Bestes gebe, das Nervensystem meiner Klientinnen und Menschen, die an meinen Kursen teilnehmen, nicht noch weiter abzufacken, um es mal so ganz klar zu sagen. Fitnesswelt ist echt krass geworden und war sie vielleicht auch schon lange, aber ich finde, es spitzt sich immer weiter zu und dadurch fallen so viele Menschen oder fühlen sich davon nicht mehr angesprochen, von Bewegung, von Stretching, von gesunder Ernährung, sondern es fühlt sich alles sehr elitär an. Und ich habe beschlossen, es anders zu machen. Bei mir startet man vor allen Dingen mit dem, was einem Spaß macht, was sich auch machbar anfühlt. Und das vor allen Dingen im Bewegungsstündchen. Das Bewegungsstündchen ist online und ist so eine Mischung aus Dance Aerobic und Krafttraining, aber wirklich auch für Menschen, die im Sitzen mitmachen wollen, für Menschen, die zwischendurch sitzen wollen. Ich lade da immer sehr explizit auch zu ein und gebe auch ganz viele Variationen mit, weil Körper einfach sehr unterschiedlich sind. Und das vor allen Dingen zu guter 80er-Jahre-Musik. Also es geht nicht darum, einfach knallhart durchzuziehen, sondern so auf den Spuren von Jane Fonda wieder zurückzukommen zu dem, was es vielleicht auch einfach mal war, nämlich eine Möglichkeit, sich zu Hause machbar zu bewegen. Und das Bewegungsstündchen ist so ein großes Kernangebot von mir, das findet jeden Monat statt. Und dann gibt es noch meine 1:1-Begleitung, wo man eben nochmal sehr individuell gucken kann und auch mit sehr privaten Themen vielleicht auch zu mir kommt. Denn ja, Bewegung bedeutet für viele Menschen auch Trauma im Schulsport oder mit ihrem Körper irgendwo nicht reingehören oder das Gefühl davon. Und auch gerade chronisch kranke Menschen kommen zu mir. Ich bin selbst chronisch krank mit Endometriose und Adenomiose. Das heißt, ich kann auch nicht immer einfach 150% leisten, was ich gerne würde. Und da ist man dann bei mir gut aufgehoben, wenn man sagt, okay, ich möchte mich wieder mehr bewegen, aber mich nicht mehr erschöpfen.
Und wie bist du zu so einem Ansatz gekommen? Wir werden über deinen Weg noch ein bisschen genauer sprechen, weil, also kurz zu dem Podcast von mir, also flexible Gespräche. Mit dem Podcast möchte ich andere Menschen nicht nur zur Bewegung inspirieren, sondern allgemein vielleicht auch zum Thema Trainer werden, Trainer sein, weil ich möchte, also ich sehe es so, wir können selber die Bewegung beibringen, aber wir können auch Menschen inspirieren, Trainer zu werden und dadurch erreichen wir noch mehr Menschen, weißt du? So ein Netzwerk aufbauen, Schneeballsystem nennen wir das. Fitness, also Gesundheitsschneeballsystem, genau. Und deswegen, ich bin mir ganz sicher, es gibt auch viele Menschen, die vielleicht schon darüber nachgedacht haben, Trainer zu werden, aber wissen nicht wie oder haben zu viele Gedanken zu dem Thema, ja. Deswegen möchte ich gerne auf jeden Fall von dir wissen, wie du Trainerin geworden bist. Aber vielleicht davor noch kurz zu dem Ansatz, das du angesprochen hast, weil es ist sehr speziell, beziehungsweise nicht alle machen sowas. Wie bist du drauf gekommen? Neuroathletik, wie bist du das alles, also vielleicht hast du das irgendwo gelernt. Genau, also könntest du da ein bisschen mehr erzählen.
Ja, sehr gerne. Es kam vor allen Dingen aus meinem persönlichen Scheitern heraus oder dem Gefühl von Scheitern heraus. Ich habe sehr lange klassisches Krafttraining, also was heißt klassisches Krafttraining? Krafttraining an starren Geräten, sagen wir es mal so, gemacht früher. Habe gleichzeitig auch geboxt und Yoga gemacht, war joggen, alles Mögliche und hatte dann irgendwann Ermüdungsbruch im Fuß und generell, mir ging es irgendwie schlecht, obwohl ich so viel gemacht habe. Und da dachte ich so, irgendwie ist das falsch. Das kann so nicht ganz Sinn der Sache sein. Und habe auch aufgrund meiner eigenen Erkrankung mich mehr mit dem Nervensystem, das habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das erste Mal aufgeschnappt habe. Das ist auch schon eine Weile her. Ich habe es auf jeden Fall irgendwann gehört, und zwar nicht in meiner Therapie, sondern außerhalb davon leider. Aber ich habe es gehört und dachte, okay, was ist das überhaupt, dieses Nervensystem? Und habe mich dann da weiter eingelesen, mich damit beschäftigt und Sachen einfach auch für mich ausprobiert. Also zu Hause quasi ganz viel experimentiert und so diesen Leistungsgedanken so ein bisschen rausgenommen und einfach mal geguckt, okay, angenommen, ich hätte jetzt kein Ziel, wie würde meine Bewegung aussehen? Was macht es denn eigentlich mit mir? Und hatte dann aber auch das Glück, meine heutige Frau kennenzulernen. Sie ist auch Körpertherapeutin und wir haben uns dann quasi gemeinsam so an das Nervensystem herangefuchst und sie da auch noch mal intensive Ausbildung gemacht. Und ich habe dann die Ausbildung bei ihr gemacht. Und so kam das dann eigentlich, dass das Nervensystem eine so zentrale Rolle in meiner Arbeit auch gespielt hat. Also eigentlich aus einem Bedürfnis von Verständnis heraus. Ich wollte einfach verstehen, warum kriege ich immer so Herzrasen bei manchen Übungen? Was ist überhaupt los? Warum fange ich an zu schwitzen? Wie verrückt, ich mache doch gar nichts. Oder warum bin ich erschöpft, obwohl es keinen sichtbaren Grund dafür gibt?
Hast du zu dem Zeitpunkt schon unterrichtet oder warst du erstmal nur, hast du nur physisch trainiert?
Ich habe seit 2013 habe ich Yoga unterrichtet. Ich habe gleichzeitig auch im Theater gearbeitet als Tänzerin, und man hört schon, es ist alles ein bisschen viel gewesen. Und habe das auch mitgeleitet, das Theater, und habe mich deswegen durch die Regie anders nochmal mit Körpern von der Entfernung quasi auseinandergesetzt, mit Körpersprache, und habe also gleichzeitig für mich so ein Zuhause-Erfahrungsraum gehabt, hatte den Bühnenerfahrungsraum, aber habe gleichzeitig auch Yoga unterrichtet und da auch gesehen, das, was mir so beigebracht wurde, funktioniert einfach nicht. Also das ist ne, eigentlich funktioniert es nicht, wenn man sagen möchte, okay, den Menschen geht es einfach besser danach und nicht, sie versuchen in irgendeine Pose reinzukommen, was jeder mit ein bisschen Gewalt schafft, um es mal so auszudrücken. Genau.
Okay, ja, ich versuche so ein bisschen deinen Weg zu mir vorzustellen. Okay. Und ich weiß nicht, inwieweit ich zu dem Thema dich ansprechen darf. Du hast aber schon selber gesagt, du hast die Diagnose Endometriose. Kann man das so richtig diagnostizieren? Weil ich dachte, das kann man eigentlich ohne eine OP nicht.
Genau, also ich hatte die OP.
Ah, okay.
Heutzutage, also die Richtlinien haben sich geändert. Man kann das heutzutage wohl auch mit Ultraschall diagnostizieren, wenn die Person darin ausgebildet ist. Ich hatte in Anführungsstrichen das Pech, dass es bei mir die Richtlinie noch nicht gab. Ich habe die OP vor 1,5 Jahren gemacht und genau, dadurch halt die Diagnose, dann die Feste auch erhalten. Und vorher hatte ich halt nur die Verdachtsdiagnose.
Okay, wie hat das dein Leben verändert? Also hat das irgendwelche Klarheit verschaffen und ja.
Ich würde jetzt so gerne sagen, ja, und danach war mir alles klar und ich hatte einen Behandlungsplan, aber ich bin momentan so wütend auf dieses System, weil es gibt einfach keine funktionierende Behandlung meiner Meinung nach. Es gibt Möglichkeiten und wenn man Glück hat, funktionieren sie für einen. Ich möchte jetzt hier auch niemandem den Mut nehmen, auf gar keinen Fall, weil gesunde Ernährung und Bewegung bringt ganz, ganz viel und auch Stressmanagement und bestimmt Dehnungsübungen, Yin-Yoga, was nicht alles. Aber der Gedanke von, ach, jetzt habe ich eine Diagnose und jetzt habe ich einen Behandlungsplan, weil da muss es ja was geben, ist leider nicht so, sondern die Studien sind echt rar und Hormontherapie kommt einfach nicht für alle in Frage, sondern kann halt oft für Menschen auch eher das Gegenteil bedeuten. Für andere ist es die totale Rettung. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Kommt auch immer darauf an, was so die eigenen Lebensziele sind. Ich sage immer gerne, ich habe in dem Sinne Glück, dass ich keine Kinder haben möchte, weil das für mich kein Thema ist. Kinderwunsch, Endometriose, all sowas. Aber ich finde, wir sind viel zu wenig wütend darauf, dass es... Also, sorry, das ist für mich so, mein halbes Leben besteht daraus, meine chronische Krankheit zu managen und dann bin ich noch selbstständig und dann haben wir so eine Bundesregierung, die irgendwie alle alleine lässt. Also ich bin da echt momentan eher in Wutlaune.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das liegt wahrscheinlich auch daran, also ich denke nur so, warum, also wegen deinem Wut, weil das eine Frauenkrankheit ist.
Ja.
Ja. Und richtig viele Frauen haben das tatsächlich. Ja. Also ich kenne sehr viele Frauen, die das haben. Und leider wird dazu wenig erforscht. Das ist einfach Tatsache. Und ja, es tut mir einfach nur leid. Aber lass uns jetzt erstmal das Thema vielleicht wechseln. Mhm. Und zurück zum Fitness gehen. Wie war dein Weg? Also, darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin jetzt 40.
Okay, du schaust super aus. Okay, und nur damit ich mir vorstellen kann, wie dein Weg sich entwickelt hat, vielleicht erzählst du, wie hast du angefangen? Wieso hast du dich entschieden, Trainerin zu werden? Was hat dich inspiriert? Und was hast du gelernt oder bist du eher so... Also hast du selber gelernt oder irgendwo, also ein bisschen so deinen Weg beschreiben?
Ja, gerne. Ich war schon immer ein Mensch, der sich gerne bewegt hat. Also auch schon als Kind von allen möglichen Sportarten. Ich habe alles angefangen, nichts durchgezogen, weil es einfach viel zu viele shiny new things gab irgendwie. Und habe das dann in meinem Teenageralter so ein bisschen verloren und dann als junger, erwachsener Mensch wieder angefangen. Und nachdem ich halt mit Boxen und Krafttraining das alles gemacht hatte und Yoga, da war schon ein ganz großer Wunsch, irgendwie mit meinem Körper zu arbeiten, ohne gegen ihn zu arbeiten. Das war so die Initialzündung eigentlich, um zu sagen, okay, ich gucke mich jetzt mal um, was gibt es denn so? Und habe dann erstmal verschiedene Bodywork, also auch gerade so Massageausbildung gemacht, um Körper auch besser zu verstehen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass so das Verständnis für den Körper fehlt, wenn es nur noch um Ästhetik geht, was nicht heißt, dass man nicht ästhetische Ziele haben kann, ganz im Gegenteil. Also ich habe auch bestimmte ästhetische Ziele, die ich sehr, sehr langsam erreiche zu meinem Frust, aber sie sind da. Und gleichzeitig aber auch so, okay, wieso funktionieren manche Dinge für manche Menschen besser und für andere weniger gut. Und dann kam mir irgendwann natürlich die Erkenntnis, ach krass, wir haben ja auch alle sehr unterschiedliche Körper. Also ich nenne da gerne meine Frau und mich. Meine Frau hat super lange Beine. Ich habe sehr kurze Beine und bei uns sehen die Dinge komplett unterschiedlich aus. Und wir können auch unterschiedlich. Es ist immer wie so ein Windhund und ein Dackel. Ich habe sehr krumme, kurze Beine. Und sie sehr lange gerade. Und wenn wir dann irgendwann im Fitnessstudio vorm Spiegel waren und ich so gucke, okay, krass, okay, das sieht einfach ganz anders aus. Und diese Leichtigkeit dabei hat mir ganz oft gefehlt. Und ich habe meine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung gemacht und da dann auch bestimmte Fortbildungen irgendwie gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das reicht mir nicht. Ich möchte nicht einfach nur das nachplappern, was jemand erzählt hat. Also so, klar, wir sollten da ganz viel auswendig lernen und das dann vortragen. Und ich dachte, ja gut, aber damit habe ich es ja jetzt nicht verstanden, auf gar keinen Fall. Und deswegen war meine eigene Praxis mir immer ganz, ganz wichtig. Also ganz egal, was ich gemacht habe, ich habe ganz viel für mich auch geforscht, also ausprobiert und mir auch erlaubt, Fehler zu machen. Und zum Beispiel auch 2018 hatte ich einen ziemlich heftigen Bandscheibenvorfall im Nacken. Mein rechter Arm war gelähmt, da ging einfach gar nichts mehr.
Oha.
Richtig ätzend. Und dann war natürlich auch so, ach krass, und ich habe das jetzt, obwohl ich so viel Yoga mache und ich bin noch so sportlich. Und habe das auch eher zum Anlass genommen, okay, ich bin jetzt mal neugierig und versuche nicht so viel Angst zu haben, auch wenn es sehr beängstigend war. Und mir auch nicht so viel Angst machen zu lassen, weder von einem Chirurgen um die 50, der gerne schneiden wollte, aber auch nicht von meiner Heilpraktikerin, die meinte, und deine Energien sind was auch immer. Sondern da halt zu gucken, okay, ich fange jetzt einfach mal selbst an, Studien zu lesen. Und ich guck mal, was sagen denn Menschen, die die ganze Zeit damit arbeiten und nicht nur es schneiden und auch nicht energetisch glimbim, was auch immer machen wollen. Und hatte da eine sehr, sehr tolle Physiotherapeutin, die mir eigentlich das erste Mal so ein Gefühl gegeben hat von, ja gut, da ist jetzt was in deinem Körper, aber das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Der verändert sich ja ständig. Und dann, okay, cool. Dann gehe ich mal mit dem Flow mit. Und heute ist wieder alles fein. Das ging auch, hat auch gar nicht so lange gedauert. Das war zwar eine schmerzhafte Erfahrung, aber so nach 1-2 Jahren war wieder alles tutti bene. So, weil ich einfach sehr schnell angefangen habe mit machbaren Bewegungen. Und das ist auch heute mein Credo. Guck einfach, was jetzt gerade möglich ist und nutze aber auch gleichzeitig die Medikamente, die dir zur Verfügung stehen, also Schmerzmittel in meinem Fall. Und genau, daraufhin habe ich mich dann mehr auch damit beschäftigt und mich dann auch gefragt, so, ach krass, da ist ja ein Nerv eingeklemmt, Nervensystem, guck mal, das hängt ja wahrscheinlich zusammen. Und habe mich dann auch so ein bisschen von dem sehr spirituellen, vom Yoga gelöst und bin mehr in das hineingegangen zu gucken, ach krass, was ist denn das für ein Organ, dieses Nervensystem, was macht das denn sonst so? Ja, und habe dann letztendlich meine Ausbildung aber online gemacht zum Fitnesstrainer, die Lizenzen gemacht, A bis C oder C bis A, je nachdem, wie man das würfeln mag, und Dance Aerobic, weil es eben von meinem früheren beruflichen sehr naheliegend war, und habe diese einzelnen Teile genommen, plus meine eigene Erfahrung auch des Scheiterns und des Schmerzes und von Angst haben und Möglichkeiten sehen, und habe dann geguckt, okay, wie würde das denn aussehen? Was würde ich denn anderen Menschen sagen, die einen Bandscheibenvorfall hatten, die erschöpft sind und eigentlich was machen wollen, aber sagen, oh, ich bin eigentlich zu erschöpft, um was zu machen, aber ich müsste eigentlich was machen. Blablabla. Was würde ich denen sagen? Und heute sage ich es denen. Ja, das war so 7 paar Steps zumindest dazwischen.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. War das alles von der Praxis begleitend? Also du hast währenddessen auch mit Menschen gearbeitet. Verstehe ich das richtig?
Oder? Genau, also nicht immer so intensiv, wie ich es heute tue. Also ich habe die Yoga-Kurse gegeben und habe dann vor allen Dingen Bodywork-Massagen gegeben in dem Bereich. Also ich habe es schon die ganze Zeit angeboten, aber noch sehr klein gehalten, weil ich auch schon gemerkt habe, so, da fehlt mir einfach noch was, um wirklich Menschen, die zu mir kommen, auch eine fundierte Antwort zu geben. Das ist mir einfach immer sehr wichtig, dass ich sagen kann, okay, das weiß ich nicht, aber ich weiß, wo ich nachgucken kann. Oder, naja, das kenne ich von mir, von anderen Klientinnen. Also mir fehlte so dieser Erfahrungsschatz, aber den Erfahrungsschatz, den kann man letztendlich nur sammeln, wenn man anfängt. Das ist, finde ich, so beim Trainersein so eine Krux irgendwie. Ich halte nichts von denen. Das ist ja auch gerade irgendwie ein Trend. Ich kriege das immer wieder so reingespült. So 19-Jährige, die halt jetzt Trainer sind und dann halt für 6.000 Euro ihr Coaching anbieten. Und ich denke mir, das ist ganz schön selbstbewusst.
Okay. Das stimmt.
Nicht, dass es nicht technisch nicht möglich wäre, und auch 19-Jährige können natürlich schon seit einigen Jahren trainieren. Aber einfach zu sagen, okay, ich habe Erfahrung gesammelt, bin an Grenzen gestoßen. Mm. Ich habe irgendwann nicht weiter gewusst und habe festgestellt, oh shit, ich kann der Person gar nicht helfen. Das auch zuzulassen.
Weißt du jetzt, wieso du Bandscheibenvorfall hattest, oder hast du irgendwelche Vermutung?
Also ich glaube zum einen, ich habe eine gestreckte Wirbelsäule im oberen Rückenbereich. Das wird mit dazu beigetragen haben. Aber ich habe definitiv, würde ich von heutiger Sicht aus sagen, zu intensiv zu bestimmte Yoga-Übungen gemacht. Also ich habe eigentlich das, was ich gut konnte, immer mehr unterstützt und dachte, ach ja, da kann ich ja voll reindehnen, geil, ich bin so super cool im Yoga, wow. und habe nicht gemerkt, dass da der Körper eigentlich sagt, ich bin hier hypermobil und leier geradeaus im wahrsten Sinne des Wortes und habe zu meinen Yoga-Zeiten verwechselt, ich wusste es einfach nicht mehr, ich habe es nicht gelernt, dass Dehnung auch etwas mit Kraft zu tun hat und nicht einfach mit, boah, easy, ich drücke da mal rein. Genau, und dadurch, dass ich halt hyperflexibel bin in vielen Bereichen meines Körpers, war es aber auch für andere Teacher immer ganz toll, Judith, komm mal nach vorne, ich zeig mal was und knick mich um und brezel hier. Und ich glaube, das war so eine der Faktoren, plus Stress auf jeden Fall. Ich habe damals noch geraucht. Ich habe definitiv zu wenig getrunken und habe generell ein sehr leistungsorientiertes Leben geführt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, das war jetzt der Grund, sondern es wird auch organische Gründe haben. Also ich denke, das sind so mehrere Faktoren, die da mit reingespielt haben.
Okay, verstehe. Weil, also ich hatte so ähnliches Problem wie du, glaube ich, weil ich habe früher Leistungssport gemacht und also rhythmische Sportgymnastik. Und in der rhythmischen Sportgymnastik muss man sich biegen, wie nur geht. Also je mehr, desto besser. Und natürlich danach war ich total, also mein Rücken war einfach nur kaputt. Also von A bis Z, von unten bis oben. Mein Becken war schief, immer noch, aber jetzt stört mich das nicht. Also, und ich hatte wirklich krasse Schmerzen auch. Also das war irgendwie alles zusammen, Entzündung, Bandscheiben, Vorfall wahrscheinlich nicht, aber so Vorwölbungen. Also war richtig viel, viel ja auf einmal. Und ich habe dann auch mit dem Sport aufgehört, also mit Leistungssport, und bin nach Deutschland gekommen. Und hier erst habe ich angefangen, eher für mich zu trainieren. Aber dann musste ich auch zuerst lernen, was bedeutet das, für mich zu trainieren. Nicht mehr für die Leistung, sondern für mich. Und ich mache jetzt auch nicht mehr so Spagattraining oder Backbend zum Rücken. Training, weil ich einfach irgendwann bemerkt habe, so ein Training kostet mir viel zu viel Verspannungen im Rücken. Also ich bin danach nicht mehr so fit. Und also das heißt, für mich ist das Training nicht so gut. Ne? Genau, deswegen, da muss man, glaube ich, wirklich, ich denke, wir müssten das nochmal einmal so als Fazit ein bisschen klarstellen, dass es für jeden, also wenn du dich nicht gut fühlst, obwohl du Sport machst und so viel machst, dann vielleicht machst du etwas falsch. Also es ist einfach, viele wollen das nicht wahrnehmen und akzeptieren. Die denken, doch, Hauptsache ich mache Sport. Ja. Ich denke, das ist das Problem, dass viele einfach blind da durchballern. Und irgendwie, nee, ich will diesen Bizeps. Also, ich schaffe das. Ja. Spagat, obwohl ich Bandscheibenvorfall habe, ich schaffe das. Also da muss man echt sich klar werden, okay, vielleicht soll ich doch was anderes machen.
Ja, das ist total wichtig. Und ich finde auch, was häufig ja nicht so ganz gut gesehen wird, ist einfach, dass wir sehen ganz viele HochleistungssportlerInnen und sehen, was da möglich ist, auch im Bodybuilding-Bereich oder rhythmische Sportgymnastik oder so, und sehen aber nicht, wie viele Menschen daran mitwirken. Wie viele PhysiotherapeutInnen, ErnährungsberaterInnen, wie viel Reha die Leute machen, weil die Körper das sonst gar nicht aushalten würden.
Ja, ganz genau.
Privatperson denkt man sich, na warum? Ich habe das doch gesehen, ist doch alles möglich. Ja, und ja, also ich sage ungern, es ist nicht für alle alles möglich, weil tendenziell möchte ich niemandem den eigenen Traum nehmen. Aber es ist halt auch die Frage, wie viel bist du dazu bereit zu opfern? Und da ist halt die Frage, wenn du dich gut fühlen möchtest, solltest du nicht deine Rückengesundheit opfern, weil es dann das Gegenteil eben macht. Ja. Und das, wie du sagst, ist ein super wichtiger Punkt, dass wenn es dir einfach nicht gut dabei geht, dann solltest du kurz anhalten und hinterfragen, was du da gerade tust und ob es dir das wert ist, dass es dir nicht gut geht.
Ja. Und verstehe ich das richtig, dass du jetzt hauptsächlich online arbeitest?
Genau.
Wie bist du dazu gekommen? Also wie war, früher hast du Kurse gegeben und Kunden vor Ort gehabt und dann irgendwann online alles gemacht. Also wie
genau,
war das?
Das hat vor allen Dingen praktische Gründe gehabt. Also ich bin, also es gab diese Pandemie, diese eine. Da habe ich vor allen Dingen dann, also da war ich eigentlich noch im Theater, habe dann aber angefangen online Tanzunterricht. Also freien Tanz, aber es war vor allen Dingen auch online dann Angebot zu gestalten. Habe dann festgestellt, oh, das finde ich eigentlich ganz cool. So online ist einfach sehr zugänglich für Menschen. Bin dann aber auch aus meiner Heimatstadt weggezogen. Ich bin dann mit meiner Frau in die Vulkaneifel und dann sind wir davon aber auch wieder weggezogen. Es waren sehr viele Umzüge in meinem Leben in den letzten Jahren, sodass ich da auch gar nicht wollte. Also ich wollte da nichts vor Ort anbieten, weil mir ist Zuverlässigkeit ein sehr hoher Wert. Und wenn ich Menschen in einen Prozess begleite, bin ich auch da. Also dann machen wir das auch gemeinsam und dann wollte ich nicht, wenn ich nicht ganz genau weiß, ah, bleibe ich jetzt hier, gehe ich weg, zu sagen, ja, schön, dass du jetzt da deinen Prozess angestoßen hast, ich bin jetzt weg, Tschüssikowski irgendwie. Vor allen Dingen das war der Grund und das hat sich jetzt eigentlich ganz gut etabliert, weil es für mich sehr zeitsparend ist. Also ich kann mir Zeit nehmen für die Menschen, das ist mir immer sehr wichtig, deswegen nehme ich auch nicht so viele Klientinnen an pro Monat. Und kann eben Menschen aus der ganzen Welt theoretisch helfen. Das finde ich da einen ganz coolen Aspekt bei.
Wie gestaltest du das? Also ich habe so ein bisschen geschaut, was du so anbietest. Das ist eine 1-zu-1-Begleitung. Trainiert ihr da zusammen oder also wie gestaltest du das?
Das ist sehr unterschiedlich. Also, tatsächlich mache ich das nur sehr selten, dass wir zusammen trainieren. Meistens ist es, wir sprechen sehr viel darüber, was ich denn gut anfühlen würde. Und ich zeige dann erstmal Übungen, sodass die Person mir zugucken kann und sagen kann: Ah ja, das kann ich mir für mich vorstellen. Oder, oh nee, da habe ich irgendwie Angst vor, wenn ich das sehe. Jetzt nicht, weil ich irgendwie eine Rolle rückwärts mache, sondern einfach, weil Menschen zu mir kommen, die mit Bewegung noch nicht so ganz warm geworden sind oder vielleicht auch Angst davor haben. Und dann ist es eben sehr nervensystemfreundlich, erstmal zu gucken, okay, wie sieht das bei jemand anderes denn aus? Kann ich mir das vorstellen? Und dann sprechen wir darüber und ich gestalte einen individuellen Trainingsplan, der zu der Kapazität passt, der Person. Also es gibt bei mir nichts von der Stange, wo ich dann sage, ach ja, hier die Person XY kommt, hat Rückenschmerzen, da habe ich doch das bei mir in der Kartei, sondern okay, was möchtest du, was ist dein Ziel, was sind deine Kapazitäten, wie oft, wie lang, welches Equipment möchtest du dafür nutzen oder gar keins und so tasten wir uns dann langsam ran und erarbeiten das eigentlich gemeinsam, sodass es sehr viel auch von der Person kommt und ich sage gerne, ich habe so ein Buffet aufgestellt. Und wir gucken gemeinsam, was jetzt für die Person passend ist. Und das gleiche auch bei der Ernährung. Also da gibt es einfach so unterschiedliche Themen. Das ist so individuell. Und bei mir sind auch viele Menschen im Coaching oder in der Begleitung, die eine gewisse Neurodivergenz haben und zum Beispiel einfach sagen, ich hasse schleimiges Essen. Ich will auf gar keinen Fall Porridge essen. Und die anderen sagen, ja, ich will aber auf jeden Fall XY. Und das kann man halt alles mit einbeziehen. Das ist gar nicht so schwer und kompliziert. Und genau, deswegen sieht es immer so ein bisschen anders aus. Aber ist, und das will ich dazu immer sagen, es ist nicht intuitiv gechannelt, sondern folgt einfach dem Prinzip der Machbarkeit und des Nervensystems.
Und ist das dann, also Sie schauen sich das Video an oder trefft ihr euch live per Zoom zum Beispiel?
Genau, wir treffen uns per Zoom. Das sind am Anfang 6 Sessions, die ich immer mache, alle 2 Wochen. Und danach ist es sehr flexibel. Also ich finde diese Intensivzeit immer ganz wichtig, um reinzukommen, sich selbst auch besser kennenzulernen. Also nicht nur ich die Person, sondern sie sich auch, um festzustellen, ach, eigentlich macht mir das ja Spaß oder ich hasse Hanteln oder was auch immer. Sich so ja in der Welt der Bewegung kennenzulernen. Und danach treffen sich die meisten so einmal im Monat mit mir, um neue Übungen zu bekommen, um nochmal über ein Thema zu sprechen. um einfach so ein, ach ja, ich bleibe dran, Leuchtturm zu haben. Aber das ist, also ist nicht verpflichtend. Das finde ich dabei immer ganz wichtig. Ich binde niemanden an mich. Das ist kein Knebelvertrag, den man mit mir beschließt.
Okay, verstehe, verstehe. Cool. Und du hast erwähnt, oder ich habe das, ja, du hast es erwähnt, dass du Ernährungsberaterin bist.
Ja.
Also du beschäftigst dich auch mit Ernährung. Für mich ist das faszinierend, weil ich habe schon immer gedacht, ja, vielleicht wäre es schön, auch sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Aber ich bin tatsächlich nie dazu gekommen, so richtig, weil das alleine das Thema Bewegung und Neurosystem so viel Zeit in Anspruch nehmen. Wie schaffst du das? Also hast du dazu auch extra eine Ausbildung gemacht? Und warum interessiert dich das Thema so sehr?
Ich hatte vor, das ist schon einige Jahre her, ich hatte selbst eine Essstörung und hatte mich dann, ich sag mal so, eh ganz viel mit Ernährung auseinandergesetzt, zwar im negativen Sinne, aber hatte da eben ja Ernährung so als mein Ventil quasi oder als mein Kontrollpunkt oder was auch immer. Auf jeden Fall war Ernährung damals für mich echt so ein Buch mit 7 Siegeln auch und alle erzählen was anderes und was stimmt denn jetzt und es war für mich super verwirrend.
Yeah.
Ich habe es dann auch, also die Essstörung überwunden, kann ich heute sagen. Es ist einfach echt Geschichte, das ist ziemlich cool. Und habe mich dann ganz lange nicht damit auseinandergesetzt, weil ich gesagt habe, nee, ist mir egal, ich will jetzt einfach essen und genießen und ist mir egal. Hatte dann aber auch selbst in der Zeit, in der ich halt so viel gemacht habe, ganz viele Darmgeschichten, Verdauungsgeschichten und habe mich dann doch wieder damit beschäftigt und bin da aber auch, also ich habe unfassbar viel Geld ausgegeben, einfach für irgendwelche Produkte und fand das ganz ätzend und hatte gar nicht so viel Kohle und habe dann immer mein Geld da reingegeben und dachte, okay, cool, es gibt was Neues, ich probiere das jetzt, vielleicht hilft mir das, ja. Ja, und habe dann irgendwann festgestellt, nee, also das ist Kokolores, das kann auf gar keinen Fall stimmen. Das ist viel zu teuer, viel zu kompliziert, das kann nicht das Prinzip von Ernährung sein. Ich habe mich dann nochmal neu damit beschäftigt, mit der Frage, wie wird denn Ernährung aussehen, wenn ich nicht auf alles hören würde, was alle möglichen Trends so sagen und auch nicht alle möglichen Ärztinnen oder Expertinnen oder was auch immer. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Fernstudium gemacht, 1,5 Jahre. Und habe festgestellt, okay, Ernährung ist eigentlich einfach. Das ist also wirklich, das möchte ich an dem Punkt immer gerne sagen.
Darf ich ganz kurz hier das unterstreichen? Ja, nochmal. Ja, genau. Also ich möchte nur unseren Zuhörer auch klar machen, dass es ein grundlegendes Bedürfnis ist, Bewegung und Ernährung. Und wenn es so ist, kann es einfach nicht schwer sein. Ich bin der Meinung, dass alles, was grundlegende Bedürfnisse betrifft, sollte einfach einfach sein. Und ich finde, das ist so toll, dass du das nochmal sagst. Ja.
Es ist absolut richtig und wichtig, was du sagst. Also wir Menschen sind ja dazu gemacht, uns zu bewegen, alle in ihrem eigenen Ability und uns zu ernähren.
Genau, und es muss nicht teuer sein, es muss nicht super schwierig sein, es muss nicht kompliziert sein, genau.
Genau, und das war ist wirklich das, wenn ich eins daraus mitgenommen habe auch und auch aus meiner eigenen Erfahrung, je simpler es eigentlich wurde, und damit meine ich nicht, ich esse jetzt nur 3 Mal am Tag Haferflocken, weil die so schön simpel sind, sondern es gibt keine teuren Superfoods in meiner Küche, es gibt keine abgefahrenen, weiß ich nicht, was es da heutzutage alles gibt, das gibt es alles bei mir nicht, sondern nur das, was mir auch irgendwie sinnig erscheint. Ich habe Proteinpulver zu Hause, das nutze ich auch gerne, einfach weil ich mich viel bewege, weil es Sinn macht für meine Muskelgesundheit und weil ich ein kleiner Fauli bin. Und
das kenne ich.
Ja, und da finde ich halt auch einfach, warum sollte ich denn nicht auf das, was möglich ist, auch zurückgreifen? Also meine Tiefkühltruhe ist voll, ich habe Proteingeschichten. Also es geht.
Das ist das, was du auch über Schmerzmittel gesagt hast, wozu ja sich irgendwie zu quälen, wenn du dir das ein bisschen einfacher machen kannst.
Genau, das ist halt so, ja, wie du, genau, wie du sagst, warum sollte ich mich quälen? Ja, wenn es das andere ist wirklich gut. Also, und das ist das, wovor uns heutzutage so viel Angst gemacht wird. Du darfst auf gar keinen Fall. Neulich hat mich jemand gefragt, ob Gemüse gefährlich ist. Und das war wirklich schockierend für mich.
Also ich muss sagen, eine Kundin von mir, kommen sie zu mir. Sie weiß, dass ich keine Ernährungsberaterin bin, aber sie hat trotzdem nach meiner Meinung gefragt, weil sie sagt, ja, meine Ernährungsberaterin hat gemeint, ich sollte keine Gemüse essen. Ich so, wie bitte? Ich kenne mich mit Ernährung wirklich nicht gut aus. Aber Gemüse, was haben Sie gemacht?
Ja, ja. Ja, und ich möchte dazu auch sagen, es ist gar keine dumme Frage. Ich verstehe die Angst und Verunsicherung, aber es zeigt einen ganz, ganz kritischen Punkt von Social Media, von komischen, man kann ja nicht anders sagen, komischer Ernährungsberatung, weil... Sorry, wenn man Angst vor Trinken und Gemüse hat, dann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, das ist einfach Quatsch, was du gehört. Das ist wirklich Unsinn. Und alles darüber hinaus ist auch verhandelbar. Also ich esse auch Chips, ich esse Schokolade. Und das ist alles möglich. Und das ist halt einfach, wenn man dann von der Balance spricht, dann stellt man sich so vor, ach ja, Judith ist dann das eine Stück zartbitter Schokolade und das ist dann ja, nein.
Nein. Ich habe zu Hause keine zartbitter Schokolade, die schmeckt mir nicht.
Also das, ich liebe einfach Genuss und ich glaube auch daran, dass wenn etwas genüsslich ist, dass es dann auch machbar ist. Mm.
Mir hat sehr gut gefallen, das Wort, das du ausgewählt hast, verhandelbar. Mhm. Richtig gut, ja.
Mhm. Und es gibt so ein paar unverhandelbare Dinge, dass ich, ganz egal was kommt, meine 1,5 Liter Wasser am Tag trinke. Mhm. Und kleiner Inside-Talk, ich habe da auch nicht mal Bock drauf, da dran zu denken. Und oh nein, und ich will gar nicht, und jetzt weiß ich vergessen. Und das sind halt so die unverhandelbaren Routinen. Spazieren gehen, Wasser trinken, durchbewegen. Und alles andere ist halt verhandelbar. Mache ich heute Krafttraining mit den Kettlebell, mit der Hantel? Mache ich heute weniger, morgen was anderes? Genau, und das Gleiche eben auch bei der Ernährung.
Ah ja, super, sehr schön. Das ist echt eine Real Talk, was wir gerade hier hören. Das gefällt mir sehr gut. Genau, also verhandelbar, einfach, unkompliziert, grundlegend. Das, glaube ich, sind die Stichworte, die heutigen Podcast ausmachen. Und das finde ich super. Ich hoffe, ich komme auch irgendwann dazu, Ernährung noch ein bisschen näher kennenzulernen. Aber ich biete keine Ernährungsberatung dementsprechend auch nicht an. Aber ich versuche mich trotzdem, ich verbiete mir auch keine Süßigkeiten, aber ich versuche trotzdem natürlich darauf zu achten, dass meine Ernährung vielfältig bleibt und dass ich genug Nahrung zu mir nehme, dass ich gute Nahrung zu mir nehme, dass ich hauptsächlich zu Hause mich ernähre und ich mag wirklich nicht irgendwie draußen zu essen, zumindest nicht häufig. Ich nehme lieber mein Essen mit, anstatt irgendwo was Fertiges zu kaufen. Und ja. Bist du vegetarisch oder isst du auch Fleisch?
Ich lebe vegan.
Du bist vegan sogar. Und wie, das ist auch super spannend, wie ergänzt du deine Ernährung wie zum Beispiel mit Proteine und andere Nährstoffe? Eisen, das Thema wäre für mich zum Beispiel sehr interessant, weil ich habe letztens mein Blut, Blutcheck gemacht, und ich habe Eisenmangel, obwohl ich eigentlich genug rotes Fleisch auch esse, also ich bin keine Veganerin oder Vegetarierin. Wie ergänzt du deine Ernährung?
Ich nehme jeden Tag, auch das ist zum Beispiel unverhandelbar, Omega-3 aus Algenöl. Also es gibt so ein paar Nährstoffe, die kritisch sind, sowohl in der veganen als auch in der omnivoren Ernährung, einfach weil ja, ach, das ist ein sehr großes Thema, aber es hat was damit zu tun, wie viel Nährstoffe in Pflanzen noch enthalten sind. Und diese Pflanzen bekommen ja letztendlich dann auch die Tiere, die dann weiterverarbeitet werden zu Fleisch quasi. Das heißt, genau, Omega-3, Eisen nehme ich als Eisenbisglycinat. Also das ist einfach so ein kleiner Nerd-Faktor. Wenn man Magnesium und Eisen zu sich nimmt, dann gerne auf Bisglycinat achten, weil das einfach sehr gut verfügbar ist für den Körper. Sonst macht es einfach teures Pipi, weil es einfach durchgeht. Genau, Magnesium ist, ja, kommt immer drauf an. Das, nicht immer, ab und zu. Vitamin B12 und Vitamin D. Das ist das, was ich supplementiere.
Täglich. Täglich.
Genau. Ja. Ich lasse aber auch regelmäßig auch da mein Blut checken. Mein Hausarzt ist auch vegan, das ist ganz cool. Der macht deswegen kein Trara daraus, sondern lässt dann einfach das Blut checken. Und ich kann aus meiner Lebensrealität einfach nur sagen, ich ernähre mich abwechslungsreich. Und wir haben schon gesagt, mit Süßigkeiten, alles, was so dazugehört, sag ich mal, zu der modernen Ernährung. Die Supplemente, bis auf das Omega-3, nehme ich ein bisschen unregelmäßig, weil ich ein kleiner Vergessli bin. Und meine Blutwerte sind fein. Also das ist auf jeden Fall...
Du fühlst dich auch fein, oder sonst? Ich denke, würdest du was unternehmen?
Genau, richtig. Also das ist das Einzige, was so ein bisschen schwierig ist durch die Endometriose, ist halt immer die Frage, warum fühle ich mich heute so kacke? Habe ich zu wenig geschlafen, zu wenig getrunken oder bin ich einfach chronisch krank?
Verstehe.
Das finde ich auch generell, wenn man so sagt, hör auf deinen Körper. Wenn man chronisch krank ist, ist das manchmal ein bisschen komplizierter. Weil es einfach, weil der Körper Infos gibt, die man vielleicht von außen nicht direkt einordnen kann.
Verstehe, ja. Aber also als Ernährungsberaterin kennst du dich auch mit Supplements gut aus? Also hast du das extra irgendwie noch für sich gelernt oder genau?
Also ich hatte ein Modul darüber, vor allem über diese kritischen Nährstoffe. Ich hatte mal überlegt, ob ich mir mit Supplements nochmal eine Ausbildung gönne, weil es einfach so viele gibt. Aber ab einem bestimmten Bereich würde ich auch sagen, ist man besser bei einem Ernährungsmediziner, Medizinerin aufgehoben. Also wirklich eine Person, die dann auch gleichzeitig die Gesundheit von Leber, Herz oder Diabetes, was nicht alles.
Ja, es kommt ja auch darauf an, was man hat, ne? Also,
genau.
Ja, zum Beispiel, man braucht nicht unbedingt Eisen zu sich zu nehmen, wenn man keinen Eisenmangel hat, ne? Weil das kann ja auch, also ich habe das extra checken lassen und dadurch habe ich festgestellt, okay, ich brauche es unbedingt. aber gibt es vielleicht Nahrungsergänzungsmittel, die du jedem empfehlen könntest oder sowas gibt es nicht?
So, Omega-3, das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, von dem Stand heutzutage kann man da nicht so viel verkehrt machen. Alles andere checken lassen und alles Beknackte weglassen. da spart man sich einfach so viel Geld. Also das alles gibt von OPC und MSM und boah, es ist einfach crazy. Es ist wirklich crazy und man muss dazu auch einfach sagen, wenn da halt draufsteht, hilft das, die natürliche Funktion des Stoffwechsels zu unterstützen, dann ist das halt so ein Werbeblabla, weil sie nicht draufschreiben dürfen, heilt dein Stoffwechsel. Einfach nicht nehmen. Also ich würde sagen, einfach nicht nehmen. Und wenn man den Eindruck hat, ach, mir geht's irgendwie nicht so gut, ich würde das gerne ausprobieren. Und ich weiß, dass da viele Ärztinnen und Ärzte nicht so aufgeschlossen sind. Das ist mir bewusst. Und trotzdem würde ich sagen, lieber da nochmal Rücksprache halten, auch wenn Ärztinnen und Ärzte sind auch keine Ernährungsberater und die sind auch keine Expertinnen, was Mikronährstoffe angeht.
Die sind auch keine Fitnesstrainer. Viele erwarten von Ärzten, dass sie sagen, okay, ich habe Rückenschmerzen, was kann ich machen? Die sollen was üben zeigen.
Ja.
Natürlich geben die dir einfach Ibuprofen.
Ja, Genau, also da finde ich auch einfach immer wichtig zu gucken, wer kann denn was, wer ist Expertin und wirklich wichtig, wenn Expertinnen eine Kooperation mit einem Brand haben, glaubt den einfach nicht. Also, das sage ich auch immer dazu. Ich habe zum Beispiel auch eine Kooperation mit einem Unternehmen, die Proteinpulver anbietet. Mhm. Aber wobei habe ich eine Kooperation? Ich habe einen Affiliate-Link, aber ich sage auch ganz klar, welche Produkte ich von denen nicht kaufen würde, weil sie nichts bringen. Und sobald jemand alles für toll hält und alles für wichtig und immer wieder was Neues kommt, wie auch Kollagen.
Oh, das ist auch ein spannendes Thema. Dazu würde ich auch dich was fragen.
Ja.
Ja, eigentlich zu zwei Sachen. Einmal Vitamin D und einmal Kollagen. Also Vitamin D, ich habe letztens ein Video angeschaut von einem Experten, der auf Vitamin D schwört. Und deswegen wollte ich dich fragen, wie du dazu stehst. Weil er hat ein paar Argumenten gebracht, die mir persönlich gut gefallen haben, wo ich sagen würde, okay, klingt vernünftig. Und ja, Kollagen, das ist auch so eine Sache. So viel Werbung, so viel Blabla, wo ich auch, also einige sagen, das ist ganz normale Protein. Andere sagen, nee, das ist was anderes. Das ist auch, warum ich mit Ernährung so ein bisschen unsicher bin, tatsächlich.
Ja, also Vitamin D zum einen, ist cool, ist wirklich gut. Lass aber vorher deinen Wert checken, weil wenn der fein ist, brauchst du es nicht supplementieren. Weil wir haben heutzutage eher, glaube ich, oft das Problem von einer Überversorgung. Auch da, ich möchte auch wirklich jetzt das, ich möchte es nicht verteufeln, aber an der alternativen Medizin wird halt zum Beispiel Vitamin D hochdosiert immer wieder angewandt. Und das kann wirklich gefährlich werden für bestimmte Organe. Und deswegen da lieber einmal checken lassen, gucken, wo ist der Wert, wie fühle ich mich, weil das natürlich nur Durchschnittswerte sind, die Empfehlung. Wenn ich merke, okay, das ist im unteren Bereich, supplementieren mit einem Präparat, das Sinn macht. Und bei Kollagen, ja, Kollagen ist in der Struktur ein Protein. Und es gibt Studien dazu, die sagen, ja, über einen bestimmten Zeitraum, wenn man Kollagen zu sich nimmt, hat es einen Effekt, der ungefähr, wenn ich es jetzt zeige, hört man es nicht, aber ich zeige ungefähr 1 Millimeter. Der ist wirklich verschwindend gering. Und wenn man es dann weglässt, ist es auch sofort wieder vorbei. Das heißt, es macht mehr Sinn, je nachdem, wofür man Kollagen nehmen möchte, das zu unterstützen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ach, aua, Gelenke, meine Gelenke verschleißen, das Kollagen wird weniger, dann musst du deine Gelenke mehr bewegen, damit da mehr Schmier passiert, damit die Gelenke besser versorgt werden. Wenn du sagst, oh, scheiße, ich habe Falten, hör auf zu rauchen. Sorry, aber es ist nun mal wirklich ein ausschlaggebender Faktor. Schlaf mehr, trink mehr. Und der Rest ist nun mal einfach auch Genetik. Also es ist auch einfach bei manchen Dingen, in Anführungsstrichen, einfach so. Und dann kann man ganz viel Geld für Kollagen ausgeben oder man spart sich das Geld und macht damit was Cooles, nämlich gesunde Ernährung kaufen oder
so. Ja, also Kollagenmittel, sage ich mal, kosten tatsächlich gar nicht so wenig. Man kann sich ja ganz normale Proteine Pulver kaufen, oder? Also das wäre dann eine Alternative.
Ja, fast. Die Struktur ist nochmal ein bisschen anders. Also der Gedanke ist, dass wir Kollagen aufnehmen und quasi das Kollagenprotein in Gelenke geht. Aber in der Verdauung wird es ja erstmal aufgespalten. Und dann haben wir halt die einzelnen Bestandteile. Deswegen macht es mehr Sinn, sich ausgewogen zu ernähren und zu bewegen, damit der Körper das selbst machen kann. Dabei schließe ich jetzt Krankheiten aus. Wenn man wirklich degenerative Erkrankungen hat, können bestimmte Medikamente Sinn machen. Aber da spreche ich wirklich von Medikamenten und nicht von Supplementen.
Okay.
Genau, also da darf man auch einfach nochmal unterscheiden, was passiert hier gerade einfach in meinem Körper. Ist es eine Erscheinung, die auftritt aufgrund von Stress, Bewegungsmangel, Ernährungsmangel? Oder ist es eine degenerative Erkrankung, die man tendenziell aufhalten könnte durch bestimmte Eingriffe?
Okay. Ja, also das ist auch sehr individuell. Und du begleitest eben andere Menschen ja auf dem Weg und gibst deine Beratung, Empfehlung. Also man kann sich bei dir da auf jeden Fall melden und aufgehoben fühlen, oder?
Auf jeden Fall.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Und ganz viel, ein ganz großer Teil meiner Beratung ist halt eben auch zu gucken, wie viele Mythen schwirren denn da so rum? Wie kann ich es vom Komplizierten ins Einfache bringen?
Ja, ja, und ich kann es sehen, also auf deiner Instagram-Seite sieht man, wie sehr anderen Menschen das gefällt, was du zeigst, was du beibringst, deine Authentizität. Ja, deine Art, wie du das machst. Also das spricht ja Menschen an. Das heißt, Menschen haben Bedürfnis an mehr, ja, unkomplizierte Dinge eben, weil. Aber es ist immer noch so krass, wenn ich bei Fitnessmesse in Köln bin, aus irgendeinem Grund, dieser Bereich, wo so klassische Fitness mit Pumper, Bodybuilding und Geräte so voll ist.
Ja.
Langweilig. Ich gehe in die Therapiebereich, wo keiner da ist.
Ja.
Ja. Aber ich denke, die Wandlung passiert. Ich denke, das passiert.
Und ich kann auch die Faszination gleichzeitig auch verstehen. Ich persönlich, ich liebe es ja, im Fitnessstudio zu sein. Und diese krass, echt Muskelberge. Und ich denke mir, boah, das ist Anatomie. Und dann denke ich, ah, krass, ja, da sind Muskeln, geil. Und wow, das sieht total spannend aus. Aber ja, das ist halt so ein bisschen, glaube ich, auch Social Media geschuldet, dass halt dieses sehr ästhetische so früh auch bei Menschen eingespielt wird und halt 14-jährige Bodybuilding starten, was nicht falsch ist. Das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Ich finde es cool, wenn Menschen so eine Leidenschaft entwickeln. Ich persönlich finde auch den Therapiebereich immer ganz cool, dass ich denke, oh wow, das gibt's alles. Wie geil ist das denn? Oder oh mein Gott, wir haben neue Erkenntnisse. Weil man kann einfach sagen, so viel wissen wir eigentlich nicht.
Nee. leider gar nicht.
Nein, und das ist wahrscheinlich auch in deiner Arbeit immer wieder so spannend zu gucken, was gibt es, was erfahre ich und was verwerfe ich auch, zu sagen, Eiers.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, cool. Also ich finde, unser Gespräch war auf jeden Fall sehr inspirierend für viele, für die, die vielleicht Bewegung neu kennenlernen möchten, für die, die vielleicht Trainer werden möchten. Da gibt es auch verschiedene Wege. Das hast du heute auch erzählt. Ja, durch Fitness, durch Yoga, durch eigene Erfahrung mit Schmerz. Ich denke, das ist eine goldwerte Erfahrung, die du hattest. Und das solltest du vielleicht auch, also ich weiß nicht, aber schätzen vielleicht sogar, dass du das erlebt hast und dadurch vielleicht was Neues gelernt hast und anderen Menschen auch helfen kannst. Weil ich kann ganz genau sagen, dadurch, dass ich Schmerzen hatte und die besiegt habe, kann ich auch anderen Menschen besser helfen, auch Schmerzen zu besiegen. Ja, genau. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, für deine coole Art. Wir werden alle Links zu deinem Podcast auch, ja, du hast ja auch eigenen Podcast, da in die Beschreibung lassen, damit alle, die diesen Podcast angehört haben, sich schlau machen können. Ja?
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, und ja, Leute, folgt uns, vielleicht dein Feedback hinterlassen, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat. Danke, Judith, und ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg in deiner Arbeit. Und viele Menschen, die dich begleiten.
Vielen Dank und danke für dieses tolle Gespräch.
Danke.